Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Der Staat steigt ein bei bedrohten Gaslieferanten wie Uniper, aber trotzdem sollen Bürgerinnen und Bürger deutlich mehr fürs Gas zahlen. Sie zahlen also praktisch an den Staat. Wie die Opposition das attackiert und wie die Regierung das rechtfertigt, mehr dazu später. Zum Start jedoch ein anderer Schlagabtausch im Parlament. Mit einem Spargesetz will der Bundesgesundheitsminister ein Milliardenloch bei den gesetzlichen Krankenkassen stopfen. Volker Fintermer dazu.
Ein Defizit von mindestens 17 Milliarden Euro bei den gesetzlichen Krankenkassen gilt es auszugleichen. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht von einer fairen Verteilung auf alle Schultern. Der Beitrag des Bundes soll sich dabei auf 2 Milliarden Euro belaufen, um den Bundeszuschuss auf insgesamt 16,5 Milliarden Euro anzuheben. Erstmals soll es auch ein Darlehen für die Krankenkassen in der Höhe von 1 Milliarde Euro geben. Den Rest aber müssen Ärzte, Apotheker, die Pharmaindustrie und natürlich auch die Versicherten aufbringen, deren Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte angehoben werden soll, wovon seit dem vergangenen Jahr auch die Arbeitgeber wieder die Hälfte tragen müssen. Auch die Rücklagen der Versicherungen und des Gesundheitsfonds sollen um 6,4 Milliarden Euro abgeschmolzen werden. Und das ganze Paket soll ohne die Streichung von medizinischen Leistungen auskommen. Davon geht Karl Lauterbach aus, der seine Reform im Bundestag verteidigte.
Es kann nicht sein, dass die Menschen in einer solchen Phase Einschränkungen im Leistungskatalog hinlegen. Das werden wir nicht mitmachen. Auf die Gesundheitsversorgung kann man sich verlassen.
Und insofern sei der Entwurf auch ausgewogen, weil man neben den Effizienzgewinnen alle Schultern an der Finanzierung beteilige und eben nicht nur die Versicherten.
90% werden nicht durch die Erhöhung des Beitragssatzes auf GKV-Seite, auf der Arbeitnehmerseite bezahlt. 90%. Diese 10% haben wir zugemutet. Das halte ich aber auch für vertretbar.
Allein durch das Abschmelzen der Rücklagen der Krankenkassen werden auch in erheblichem Maße frühere Beitragszahlungen der Versicherten in Anspruch genommen. Ohnehin deckt das ganze Gesetz nur eine vorläufige Berechnung ab. Darauf wies der Gesundheitspolitiker der Linken, Ates Gürpiner, hin, weil etwa auch Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen gleichermaßen mit den steigenden Energiekosten und der allgemeinen Inflationsentwicklung zu kämpfen haben.
Deswegen sind auch die 17 Milliarden definitiv zu wenig. Diese Zahlen werden nicht ausreichen. Und deswegen ist das, was Sie da beschreiben, Polemik, weil Sie schon vom viel zu geringen Betrag ausgehen, den Sie nächstes Jahr ausgleichen müssen.
Auf diesen Sachverhalt weisen auch die Krankenkassen hin, weshalb auch dieses Gesetz nur ein vorläufiges sein dürfte und die Koalition bereits Nachbesserungen bei der Preisentwicklung für die Krankenhäuser angekündigt hat. Die Rolle des Oppositionsführers hatte in dieser Debatte jedoch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek, CSU, eingenommen, der auf die grundsätzlichen Defizite zu sprechen kam.
Wir könnten heute auch über Pflegeversicherung sprechen, auch ein Desaster. Wir könnten über Krankenhausfinanzierung sprechen, auch noch nicht weiter. Über sektorenübergreifende Versorgung, auch noch nichts gehört. Alles Themen, die wichtig und richtig sind. Stattdessen legen Sie heute ein Gesetz vor unter dem Titel Finanzstabilisierungsgesetz. Wissen Sie, was das ist? Es ist ein Versorgungsdestabilisierungsgesetz.
Doch mit dieser Kritik ging zugleich ein Eigentor für die Union einher, was Vertreter der Ampelkoalition, die erst seit einem Jahr regiert, nur zu gerne aufgriffen.
Ich muss mal sagen, was für ein Offenbarungseid 16 Jahre unionsgeführter Gesundheitspolitik. Sie haben die große Klagemauer geführt, haben aber vergessen zu nennen, wer eigentlich verantwortlich ist für das, was wir hier an Krise vorfinden.
So die grüne Gesundheitspolitikerin Maria Kleinschmeink. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte auf die grundsätzlichen Reformdefizite der vergangenen Legislaturperiode hingewiesen, ohne das jedoch zum Vorwurf machen zu wollen, weil vieles durch die Corona-Krise überlagert wurde. Aber dadurch wurden die grundsätzlichen Finanzierungsprobleme nur aufgeschoben, die die gesetzliche Krankenversicherung sowie die Pflegeversicherung gleichermaßen betreffen und wo kaum einfache Lösungen zu finden sind. Sehr einfach machte es sich im Bundestag dagegen Martin Sichert von der AfD.
Während ukrainische Nobelkarossen vor deutschen Zahnarztpraxen stehen und Ukrainer sich auf Kosten der deutschen Beitragszahler die Zähne richten lassen, wissen viele Deutsche nicht mehr, wie sie angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten selbst ihre Grundnahrungsmittel finanzieren sollen.
Sachpolitisch nüchtern fiel dagegen die Antwort von Andrew Ullmann von der FDP aus.
Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ist ein erster, notwendiger, aber schmerzlicher Schritt Doch die nächsten wichtigen Reformschritte sind bereits vorgezeichnet.
Die Ampelkoalition habe sich zumindest vorgenommen, auch die notwendigen Strukturreformen anzugehen.
Ein Beitrag von Volker Findhammer. Mit der Gasumlage sollen Energieversorger in die Lage gebracht werden, ihre zum Teil enorm gestiegenen Einkaufspreise für Gas weiterzugeben. Danach verkündete die Regierung jedoch die Übernahme des vor der Insolvenz stehenden Gaslieferanten Uniper durch den Staat. Und das passt nicht zur Gasumlage. Uniper wäre damit ja auch ohne die Umlage gerettet. Wozu soll die dann noch kassiert werden? Ein ziemlich heikles Projekt für die Ampel. Die Unionsfraktion im Bundestag machte sich das in einer Aktuellen Stunde zunutze. Nadine Lindner berichtet.
Die Debatte um die Gasumlage prägt auch zum Ende der Woche hin die politische Debatte. Das Bundesinnenministerium, das von der Sozialdemokratin Nancy Faeser geführt wird, kündigte an, die Gasumlage auf ihre Verfassungskonformität hin zu prüfen.
Im Rahmen unserer klassischen Aufgabe, die wir mit dem BMJ teilen, nämlich ein Verfassungsressort zu sein, prüfen wir auch hier ganz regulär die Regelungen verfassungsrechtlich.
So ein Sprecher des Innenministeriums und weiter.
Ich kann Ihnen sagen, dass diese Prüfung läuft, noch nicht abgeschlossen ist und mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen.
Ob die Prüfung auch den Fall einer Verstaatlichung von Unternehmen betrifft, sagte der Innenministeriumssprecher nicht. Innerhalb der Bundesregierung hatte es in dieser Woche offenen Dissens darüber gegeben, ob die Gasumlage auch nach Abschluss der Verstaatlichung des Gasversorgers Uniper finanzverfassungsrechtlich noch in Ordnung ist. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte Zweifel daran geäußert, der liberale Finanzminister Christian Lindner hingegen verwies darauf, dass es seiner Einschätzung nach keine Probleme gebe, eine weitere Prüfung werde es nicht geben. Der Spiegel veröffentlichte nun eine Passage aus dem Gutachten, auf das sich Lindner, so der Medienbericht, stützt. Darin heißt es eher allgemein, dass es vertretbar erscheine, die Auffassung aufrechtzuerhalten, dass die Gasumlage auch nach einer Verstaatlichung von Uniper haltbar bleibe. Die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge sagte dazu im Morgenmagazin von ARD und ZDF:
Ich als Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion kenne die Prüfung des Finanzministers nicht an dieser Stelle.
Trotz möglicher Zweifel will Habeck vorerst an der Gasumlage festhalten, mit der über 34 Milliarden Euro erlöst werden sollen. Die Verstaatlichung von Uniper könnte mindestens 3 Monate dauern. Zweifel an der Regelung kommt hingegen von SPD-Chef Lars Klingbeil. Der stellte die Umlage nach der Verstaatlichung des Gasversorgers Uniper in Frage. Die Umlage müsse auf den Prüfstand, so Klingbeil im RND. Schärfer fiel die Kritik der Opposition an der Gasumlage aus. Die Unionsfraktion hatte einen Antrag in den Bundestag eingebracht, in dem sie unter anderem die Abschaffung der Gasumlage forderte, Mario Chaya. Seine grundsätzliche Kritik an der Ampel:
Denn jedes dritte Unternehmen im industriellen Mittelstand sieht den gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen so kritisch gegenüber, dass die eigene Existenz in Frage steht.
Deshalb brauche es mehr Unterstützung für Unternehmen, so Chaya. Scharfe Töne gab es auch an die Adresse des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck. Der sei für das Chaos in der Regierung verantwortlich. Teil des CDU-Antrags war auch die Forderung nach einem Energiepreisdeckel. Auf Gas bezogen gehen hier die Meinungen innerhalb der Bundesregierung auseinander. Katharina Dröge, grüne Fraktionschefin, zeigte sich im Morgenmagazin offen.
Wir haben jetzt eine Kommission eingesetzt mit Expertinnen, die einen Vorschlag dazu machen sollen, wie die Gaspreise in den Griff bekommen werden können. Und da ist der Gaspreisdeckel eine Möglichkeit, die wir auf jeden Fall mit diskutieren werden.
Im Interview der Woche des Deutschlandfunks verweist der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, auf diese Energiepreiskommission, die bis Oktober Vorschläge zur Senkung machen soll.
Im Thema Gas werden wir entscheiden müssen, was jetzt die Instrumente sind, die wir brauchen. Und da warte ich jetzt erstmal auf Vorschläge der Regierung, die darüber, glaube ich, Tag und Nacht nachdenken.
Die FDP hatte sich allerdings bereits gestern gegen die Überlegung verwehrt, die Finanzierung eines Gaspreisdeckels über den Bundeshaushalt zu regeln. Das sei mit den Liberalen nicht zu machen.
Nadine Lindner berichtete. Die Inflationsraten noch weitaus höher als in Deutschland, die Energieversorgungslage im nahenden Winter noch heikler, das ist die Lage in Großbritannien. Dort mobilisiert die Regierung nun einen großen Nachtragshaushalt. Christine Heuer berichtet über den schwierigen Versuch, mit Milliarden auch verlorenes Vertrauen zurückzukaufen.
It's brilliant or bonkers, hat ein Regierungsmitglied heute hinter den Kulissen geurteilt. Was Downing Street vorhabe, sei brillant oder völlig verrückt. Die Zeit werde es zeigen. So oder so, was Finanzminister Kwasi Kwarteng heute angekündigt hat, ist größer als alles, was die britische Finanz- und Wirtschaftspolitik seit einem halben Jahrhundert gesehen hat. 52 Milliarden Euro allein an Steuersenkungen, fast 70 Milliarden Euro, um die Energiepreise für Bürger und Unternehmen zu deckeln. Das alles auf Pump. Wir sind am Beginn einer neuen Ära, hat Quarteng im Unterhaus gesagt und es gegen den Tumult auf den Oppositionsbänken mehrfach wiederholt.
We're at the beginning of a new era. And as we contemplate, that's right, a new era.
Labour spricht dagegen von einer Bankrotterklärung der Tories nach 12 Jahren in der Regierung. In dieser Zeit, erinnerte Schattenfinanzministerin Rachel Reeves, habe Liz Truss immer mitregiert. Nun wolle sie alles anders machen als ihre Vorgänger. Die Regierungschefin und ihr Finanzminister kämen ihr vor wie verzweifelte Spieler in einem Casino, sagte die Labour-Abgeordnete.
The Prime Minister and Chancellor are like two desperate gamblers in a casino, chasing a losing run. The argument peddled by the Chancellor today isn't a great new idea or a game changer, as the minister said, as much as he'd like us to think so.
Was der Finanzminister verbreite, sei weder eine großartige neue Idee noch ein Game Changer, sondern die alte Trickle-Down-Ökonomie. Der Glaube also, dass der Wohlstand der Reichsten nach und nach nach unten durchsickert und automatisch zu Wachstum führt. Bezahlen müssten dafür am Ende die Steuerzahler, so Reeves. Liz Truss Ziel sind mindestens 2,5% Wachstum. Dafür lässt sie ihren Schatzkanzler nicht nur den Spitzensteuersatz von 45 auf 40% senken, sondern auch ein wahres Feuerwerk an Deregulierungen abschießen. In Großbritannien sollen Sonderwirtschaftszonen entstehen, in denen die Steuern noch niedriger sind und die Vorschriften für Investments möglichst lax. Streik soll nicht mehr während, sondern nur noch nach dann sicher gescheiterten Verhandlungen erlaubt sein. Die Sozialhilfe wird gekürzt, wenn die Empfänger nicht nachweisen, dass sie sich anstrengen, allein klarzukommen. Auf der anderen Seite der Einkommensskala will Kwasi Kwarteng den Deckel für Bankerboni abschaffen. Ein Preisschild hängt der Finanzminister nicht an sein Maßnahmenpaket. Die Wirtschaftsweisen dürfen nicht veröffentlichen, wie viel Schulden London aufnehmen muss, um es zu bezahlen. Ihr Bericht soll erst zum nächsten regulären Haushalt vorgelegt werden. Es ist ein Budget ohne Zahlen, eine Speisekarte ohne Preise, empört sich Rachel Reeves von Labour.
It is a budget without figures, a menu without prices. Speaker, what has the Chancellor got to hide?
Das Wachstum, das die Regierung generiere, werde die Schulden schon auffangen, so sieht es Kwasi Kwarteng. Im Übrigen sei es keine Schande, Schulden zu machen, um der Bevölkerung in der Energiekrise zu helfen. Die Märkte haben gleich auf das Regierungspaket reagiert. Investoren haben damit begonnen, schnellstmöglich britische Staatsanleihen abzustoßen. Das Pfund Sterling ist auf seinen niedrigsten Wert seit 37 Jahren gesunken.
Aus London war das Christine Heuer. Bei Personenwagen scheint es bereits die nähere Zukunft zu sein und selbst bei schweren Brummis rückt es in Sichtweite. Autonomes Fahren, Fahren ohne Mensch am Steuer. Versprochen werden mehr Sicherheit, wenn statt fehleranfälliger Menschenhirne künstliche Intelligenz die Entscheidungen trifft und die von Personalengpässen geplagte Speditionsbranche erhofft sich, dass das Thema Fahrermangel der Vergangenheit angehören wird. Aber wie steht es um Verantwortlichkeiten und Haftung, ganz zu schweigen von ethischen Problemen? Gudula Geuter zur juristischen Sicht auf autonomes Fahren und den Rahmen, den EU und Bundesregierung dafür setzen wollen.
Künstliche Intelligenz wird immer mehr Lebensbereiche durchziehen. Wie, das lässt sich noch kaum absehen. Vor allem in zwei Bereichen hat die Entwicklung aber schon begonnen. In der Medizin und beim Auto. Geht etwas schief, kann es in beiden Fällen um viel Geld gehen, um Gesundheit und ums Leben. Umso mehr stellen sich Haftungsfragen. Und möglicherweise sollen da die Hersteller stärker in die Pflicht genommen werden. Dafür plädiert Herbert Zech, der Berliner Professor für Zivil- und IT-Recht, stellte seine Thesen auf dem Deutschen Juristentag zur Diskussion.
Der entscheidende Punkt ist, dass wir immer mehr Situationen bekommen werden, wo lernfähige Systeme in der Lage sind, eben durch Robotik unmittelbar Schäden in der Außenwelt anzurichten. Und Lernfähigkeit bringt eben neue Risiken gegenüber klassischer Softwaresteuerung mit, weil nicht mehr der Programmierer allein sich vorstellen muss, wie das System sich verhalten kann und all die Fälle vorausdenken muss und entsprechend sorgfältig programmieren muss, sondern das Verhalten des Systems wird eben dann auch dadurch bestimmt, was es lernt.
Für den Geschädigten wird es damit schwieriger nachzuweisen, warum genau ein Schaden entstanden ist. Das sind Zukunftsfragen. Für das, was derzeit etwa im Straßenverkehr erlaubt ist, gibt es ausreichend Regeln. Das sagt Herbert Zech. Und Renata Junge-Brünger für das Ressort Integrität und Recht im Vorstand der Daimler-Benz AG betont:
Es gibt keine Haftungslücke bei automatisierten Fahrzeugen.
Langfristig, wenn man sich eine Welt mit vollautonomen Fahrzeugen, sogenannten Roboterautos, vorstellt, die gar keinen Fahrer mehr haben, sondern komplett von einer Software gesteuert werden, da sieht das möglicherweise anders aus.
Ergänzt der Wirtschaftsprofessor Gerhard Wagner. Das Daimler-Vorstandsmitglied Junge Brünger warnt allerdings:
Wenn zu viel reguliert wird, verlangsamt das Innovationen und natürlich den technischen Fortschritt.
Sicherheit stehe für die Hersteller ohnehin an erster Stelle. Herbert Zech kennt dieses Argument, er widerspricht. Gerade neue Entwicklungen und ihre Gefahren könne der Hersteller besser beurteilen als der Gesetzgeber oder der Verbraucher. Er plädiert deshalb für eine Gefährdungshaftung, also die Haftung für das Produkt, schlicht weil es gefährlich ist und wie es sie zum Beispiel beim Auto schon als Halterhaftung gibt. So werde überhaupt erst ermöglicht, dass neue Produkte auf den Markt gebracht werden könnten.
Bei der klassischen Haftung, die nur dann eingreift, wenn jemand etwas falsch gemacht hat, setze ich nur einen Anreiz, dass sich die betreffenden Parteien eben gerade so sorgfältig verhalten, wie es das Gesetz vorschreibt oder wie es der Richter vorschreibt. Mit dieser Gefährdungshaftung aber, da setzen wir einen Anreiz, dass die Partei, die möglicherweise haftet, sich vorher überlegen muss, ob es sich lohnt, weil sie sicher weiß, wenn Schäden entstehen, muss sie diese Schäden tragen.
Trotzdem, den Hersteller pauschal haften zu lassen, sei nicht sinnvoll, sagt Renata Junge-Brünger.
Denn es gibt nicht nur eine Art der künstlichen Intelligenz. Wir können nicht intelligente Kühlschränke und autonom fahrende Fahrzeuge über einen Kamm scheren.
Das unterstrich nun auch der Deutsche Juristentag. Die Mehrheit der Mitglieder des traditionsreichen Fachforums plädierte dafür, unterschiedliche Regeln für verschiedene Wirtschaftssektoren zu schaffen. Das allerdings durchaus mit einer Gefährdungshaftung. Außerdem stimmten die Mitglieder für eine Umkehr der Beweislast. Mindestens wenn ein Produkt fehlerhaft agiert, soll der Hersteller nachweisen müssen, dass ihn kein Verschulden trifft. Die FAZ berichtet unterdessen von einem Vorschlag der EU-Kommission. Laut der Zeitung sieht der ähnliche Regeln vor, wenn auch Autos ausdrücklich ausgenommen sind. Das Europäische Parlament, so heißt es, wolle noch weitergehen.
Über autonomes Fahren und die Haftung dafür war das Gudula Geuter. Trotz nahender Rezession, trotz Inflation, Sorgen um die Sicherheit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung fahren voraussichtlich 15 von 40 DAX-Konzernen in diesem Jahr Rekordgewinne ein. Diese bemerkenswerte Entwicklung setzt sich auch beim Blick auf die Dividendenzahlungen fort, auf die Anteile vom Gewinn also, die an die Aktionäre ausgezahlt werden. Auch die Dividendenzahlungen sind rekordverdächtig üppig, Brigitte Scholtes berichtet.
51 Milliarden Euro haben die deutschen DAX-Konzerne in diesem Jahr an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Das war ein Rekord. 15 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Ein Grund: Die Anzahl der DAX-Unternehmen ist vor einem Jahr um ein Drittel auf jetzt 40 gewachsen. Doch ein fundamentaler Effekt komme hinzu, erklärt Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege des Vermögensverwalters Capitell.
Nach der Pandemie geht es vielen Geschäftsmodellen in Deutschland tatsächlich wieder gut. Die Weltwirtschaft hatte ja 2021 richtig Fahrt aufgenommen. Die Wachstumsabschwächung, über die wir jetzt am aktuellen Rand sprechen, die hatte man da noch nicht gespürt und dementsprechend fielen die Dividendenzahlungen für das abgelaufene Geschäftsjahr richtig üppig aus.
Das dürfte im kommenden Jahr anders sein, erwartet Christian Kahler, geschäftsführender Gesellschafter der Investmentboutique Kahler und Kurz Capital.
Ich habe die Erwartung, dass nächstes Jahr 10 oder 15% weniger an Dividenden gezahlt wird von deutschen Unternehmen, weil einfach ganz klar weniger verdient werden wird. Man muss aber eben auch sagen, die treuen Dividendenzahler, also die Versicherungsunternehmen oder auch die großen Automobilhersteller, die werden wahrscheinlich weitestgehend an der Dividende festhalten. Das sind dann eher so die kleinen Unternehmen oder die Spezialunternehmen, zum Beispiel Immobilienunternehmen, die weniger zahlen werden.
Die Dividenden kommen jedoch vorrangig ausländischen Investoren zugute, hat die Unternehmensberatung EY ermittelt. Denn die halten 53% der Wertpapiere im DAX. So flossen nach der Studie mindestens 27 der 51 Milliarden Euro Dividendensumme ins Ausland. Bei mindestens 24 der 40 DAX-Konzerne liegt die Mehrheit, so EY, nicht mehr in deutscher Hand. Die DAX-Konzerne erwirtschaften jedoch auch fast 4/5 ihrer Gewinne im Ausland. Sie haben bisher also von der Globalisierung profitiert. Durch die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Kriegs überdenken inzwischen aber viele Vorstände exportorientierter Unternehmen ihr Geschäftsmodell. Das könnte auf die Gewinne drücken und damit auch auf die Dividendenzahlungen. Sollte die Dividende überhaupt ein Kriterium für den Aktienkauf sein? Grundsätzlich eher nein, warnt Aktienexperte Kahler.
Rein rational gesehen macht es keinen Sinn, auf die Dividende zu schauen, weil das einfach was ist, Unternehmensgewinn, der ausgezahlt wird, der versteuert wird. Es macht eigentlich eher Sinn, auf Unternehmen zu schauen, die stark wachsen und auch das Geld in den eigenen Betrieb reinvestieren können, statt in Dividende auszuzahlen.
Fast die Hälfte der Wertentwicklung beim DAX sei aber auf die Dividende zurückzuführen. Darauf verweist Aktienstratege Schickentanz. Doch er warnt davor, Aktien zu kaufen, die prozentual die meiste Dividende zahlen im Verhältnis zum Aktienkurs, also die höchste Dividendenrendite vorweisen.
Denn da ist häufig die Qualität der Dividendenzahlung zu hinterfragen. Mir sind fundamental gesunde Unternehmen lieber, die vielleicht eine etwas niedrigere Dividendenrendite haben, wo ich aber die positive Perspektive habe, dass die über die Jahre ihre Dividenden steigern. Denn das ist üblicherweise für die gesamte Wertentwicklung eines Unternehmens, einer Aktie, weitaus besser als eine optisch hohe Dividendenrendite allein.
Soweit Chris Oliver Schickentanz zum Schluss des Beitrags von Brigitte Scholtes über hohe Dividenden trotz schwieriger Zeiten. Kommen wir zur letzten Station, zur Börse. Für Dividendenjägerinnen und Jäger sind die Zeiten gut, aber der heutige Börsentag ist auch für sie nicht gut. Jan Plater an der Frankfurter Börse, was drückt denn den DAX auf Jahrestief?
Also zum einen sind das die Zinserhöhungen der Notenbanken gegen ja die Inflation, die aber Kredite teurer machen und die Wirtschaft belasten. Und wie schwer sich die Wirtschaft in Zeiten von Ukraine-Krieg und hohen Energiepreisen tut, das ist gerade heute wieder mit neuen Konjunkturdaten aus Deutschland, aber auch aus der Eurozone zu sehen. Und der DAX verliert aktuell fast 2% auf 12.300 Punkte. Und über die Woche ist es bisher ein Minus von fast 3,5%.
Gibt es denn bei diesem düsteren Gesamtbild auch Gewinner im DAX?
Es gibt ein paar Gewinner, das ist zum Beispiel der Dufthersteller Symrise, das ist der Nivea-Hersteller Beiersdorf oder der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius. Diese Aktien, die verteuern sich durchschnittlich so um 1,5%.
So gut wie alle Aktien sonst gehen aber runter. Beim Batteriehersteller Varta ist es besonders düster. Was ist da denn los?
Ja, die Schwaben von Varta, die haben die Ziele für dieses Jahr wegen der gestiegenen Energiepreise kassiert. Es sei derzeit nicht möglich, neue Prognosen abzugeben, heißt es da vom Management. Und die Aktien von Varta, die brechen um 33% ein.
Noch so einen Kursrutsch gibt es bei Hypoport. Mit welcher Erklärung dafür?
Na, Hypoport verdient ja sein Geld unter anderem mit der Baufinanzierung, aber da bläst er auch eben immer mehr Gegenwind durch die steigenden Zinsen und viele überlegen, ob sie noch eine Immobilie finanzieren können. Und die Anteilsscheine von Hypoport, die verbilligen sich um 44%.
Vor der Wahl in Italien mit einer möglichen künftigen Ministerpräsidenten von den Rechtsextremen gerät auch der Rentenmarkt nochmal besonders in Bewegung. In welche Richtung geht es da?
Also bei den Staatsanleihen in Italien, da gibt es Kursverluste und der Risikoaufschlag steigt. Die Rendite bei der 10-jährigen italienischen Staatsanleihe steigt auf fast 4,3%. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen, die steigt zwar auch auf 1,91%, aber das ist ja im Grunde genommen nur halb so viel wie in Italien.
Viel Bewegung auch am Devisenmarkt, Euro und Pfund unter Druck. Was ist da los?
Ja, zunächst mal das britische Pfund. Das bewegt sich nahe dem niedrigsten Stand seit 37 Jahren. Großbritannien plant neben Hilfen zur Abfederung der hohen Energiepreise auch massive Steuersenkungen, was aber die Verschuldung des Landes nach oben schnellen lassen wird. Deswegen das britische Pfund unter Druck, wobei auch der Euro unter Druck ist, weniger als einen Dollar wert ist, weil ja wohl die US-Notenbank noch deutlicher die US-Zinsen anheben wird, was den Dollar interessanter macht. Ja, und der Euro notiert nur bei 97 US-Cent 17.
Zum Schluss noch der Goldpreis. Wie hat der sich entwickelt?
Gold als vermeintlicher sicherer Hafen, aber der Goldpreis verliert deutliche 27 Dollar auf 1.645 Dollar, weil eben mit den steigenden Zinsen der Notenbanken ja dann auch andere Anlagen als Gold interessanter werden.
Danke an Jan Plater an der Frankfurter Börse. In Kultur heute geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um den Tod von Hilary Mantel und es gibt eine Bilanz der Documenta. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören.